Mal angenommen, durch das Coronavirus macht digitales Lernen in Deutschland einen großen Sprung nach vorn.
Würden wir dann nur noch von zu Hause lernen?
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Marcel Heberlein.
Und ich bin Sophie von der Tann und wir sind beide Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Mittlerweile im Homeoffice wegen Corona. Und in diesem Podcast nehmen wir uns jede Woche ein Zukunftsszenario vor und schauen, was wäre, wenn es Wirklichkeit würde.
Heute, mal angenommen, der Ausbruch vom Coronavirus macht Bildung in Deutschland viel digitaler. Wenn das so käme, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so hier anhören.
4 Jahre nach der Corona-Krise ist Bildung in Deutschland weitgehend digital geworden. Allein im vergangenen Jahr wurden 10 neue Online-Universitäten gegründet. Auch Schulen bieten deutlich mehr Online-Unterricht an. Studien zeigen allerdings, immer mehr Kinder haben Konzentrationsschwierigkeiten und Defizite bei Sozialkompetenzen.
Corona legt Deutschland lahm, Kitas sind zu, Schulen sind zu, Unis machen dicht und auch wir arbeiten mittlerweile von zu Hause aus.
Deshalb wundert euch nicht, dass der Podcast heute vielleicht ein bisschen anders klingt als sonst. Wir versuchen das so gut es möglich ist hinzukriegen, aber wir sitzen in 2 verschiedenen Wohnzimmern und wir hören uns auch gegenseitig nur mit Verzögerung.
Und ich habe hier so eine Decke über meinem Kopf, damit es nicht zu sehr hallt in meinem Wohnzimmer. Also Entschuldigung, wenn es nicht so top klingt dieses Mal. Wir haben uns aber auch gefragt, wer will jetzt überhaupt noch was über die Zukunft hören, wenn gerade so ein Szenario Realität wird, das sich die wenigsten noch vor einer Woche hätten vorstellen können.
Andererseits, Corona verändert ja auch gerade grundlegende Abläufe in unserer Gesellschaft und könnte auch dazu führen, dass langfristig sich einiges ändert in der Art, wie wir zusammenleben.
Deshalb wollen wir in den kommenden Wochen auf Zukunftsszenarien schauen, die sich aus der Corona-Krise ergeben könnten. Heute eben, wenn alle Kitas und Schulen und Unis geschlossen sind, was könnte das langfristig für digitale Ansätze in der Bildung bedeuten?
Im Extremfall, was wäre, wenn Bildung in Deutschland komplett digital wird? Aber zuerst mal, wie läuft das jetzt aktuell in der Corona-Krise für Kinder und Eltern?
Ich habe mit Juri gesprochen, der ist 11 Jahre alt und geht in die 7. Klasse in ein Gymnasium in Schleswig-Holstein. Die Schule ist jetzt aber zu und er lernt von zu Hause.
Wie ist das denn jetzt so, keine Schule zu haben?
Ich kann halt länger ausschlafen, das ist ganz schön, aber es ist auch ungewohnt, meine Freunde nicht zu sehen. Also ich habe eine Rollenspielgruppe, mit der kann ich jetzt häufiger spielen und wir treffen uns halt über Videochat jetzt.
Und wie sieht dein Tagesablauf aus jetzt mit Online-Unterricht?
Oh, der ist zurzeit noch relativ ungeordnet. Also ich stehe eigentlich aus Gewohnheit immer ziemlich früh auf und dann gehe ich gegen 8 auf Schulkommensy, School Communication System Schleswig-Holstein. Und da gibt es halt verschiedene Klassenräume und verschiedene Schulen und man kann sich halt in seinem Klassenraum anmelden. Da sind dann halt die neuesten Einträge in diesem Klassenraum. Da sind verschiedene Aufgaben an alle Schüler gerichtet. Da kann man dann auch einen Kommentar dazu schreiben oder eine Frage halt stellen. Da ist halt so ziemlich die ganze Klasse und alle Lehrer drin.
Kannst du mir ein bisschen beschreiben, wie ist das denn, wenn ihr zu Hause Unterricht macht? Wo macht ihr den? Ist da jemand dabei?
Also meistens ist es entweder auf dem Sofa oder am Essenstisch. Und mein Vater oder meine Mutter sind meistens dabei und helfen mir ein bisschen.
Und wie gefällt's dir, Online-Unterricht von zu Hause aus?
Es läuft ganz gut. Man kann sich auch ab und zu eine Pause nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich über eine längere Zeit, mehrere Monate hinaus machen könnte. Aber für ein paar Wochen würde ich es, glaube ich, schon hinkriegen. Aber für ein Jahr so, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher.
Aber das lief jetzt am Anfang von Corona nicht überall so gut, hat mir Uta Haug-Thum erzählt. Sie ist Professorin für Grundschullehre an der Uni München und eine der führenden Stimmen in Deutschland, was Digitalisierung der Schule angeht.
Wir merken plötzlich, dass nämlich gar nichts funktioniert. Also in Bayern ist jetzt gerade die Plattform zusammengebrochen. Es sind einfach zu viele Schulen, zu viele Schüler, die darauf zurückgreifen wollen. Es hat vorher kaum jemand genutzt, jetzt wird's genutzt und es funktioniert nicht.
Neben der Überlastung hat's auch noch einen Hackerangriff gegeben auf dieses Lernportal in Bayern. Ja, und da ging dann erstmal gar nichts mehr.
Klar, das ist echt ein Idealszenario bei Juri. Seine Mutter meinte auch zu mir, bei seinem Bruder an der Grundschule, da sieht das ganz anders aus. Die haben einfach für jedes Fach einen Zettel gemailt bekommen mit Aufgaben bis zu den Ferien. Und da wird auch vorher noch gar nichts korrigiert.
Klar ist auf jeden Fall, das läuft nicht überall so gut wie bei Juri. Denn viele Bundesländer und Schulen in Deutschland, die sind bei der Digitalisierung der Schulen einfach weit hinterher. In anderen Staaten, da sieht das schon viel besser aus.
Ja, zum Beispiel in Estland. Ich habe mit Sophie Donges gesprochen, die ist Skandinavien-Korrespondentin der ARD und damit auch zuständig fürs Baltikum. Und sie hat mir erzählt, in Estland gibt es auch so ein Lernportal. Und ich habe sie dann gefragt, ja, nutzen estnische Kinder dann überhaupt noch Hefte und Stifte?
In der Grundschule müssen die Kinder ja auch erstmal schreiben lernen und da benutzen sie logischerweise auch Hefte und Stifte. Aber je älter sie dann werden, desto mehr lässt das dann auch nach im Unterricht. Und was Grundschüler eben parallel auch von Anfang an lernen, das ist eben Programmieren oder zum Beispiel das Bauen von Robotern.
Was machen die Esten denn besser als wir? Wie können wir vielleicht von denen lernen?
Ja, die haben halt von Anfang an richtig angepackt. Also ich glaube, um das so zu verstehen, muss man die ganze Geschichte kennen. So Ende der 90er hat der damalige Ministerpräsident gesagt, boah, wir sind überall nur Mittelmaß. Wir brauchen mal was, worin wir richtig Weltklasse sind. Und dann hat Estland auf die Digitalisierung gesetzt und das richtig konsequent, Netze ausgebaut, Schulen ausgestattet. Und im Vergleich zu Deutschland kann man natürlich auch sagen, die haben es ein bisschen leichter. Es ist ein sehr kleines Land, 1,3 Millionen Menschen leben dort. Aber trotzdem würde ich sagen, uns fehlt in Deutschland noch so die Erkenntnis darüber, dass es total wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche programmieren können und dass sie diese digitale Welt gut durchschauen und auch beherrschen. Dieser letzte Schalter, der hat sich, glaube ich, bei uns noch nicht umgelegt und das zeigt sich ja jetzt auch gerade. Es gibt einfach keinen guten, flächendeckenden Plan für Schüler und Schülerinnen im Homeoffice.
Hier kommt dann häufig, das geht nicht wegen Datenschutz. Spielt das denn keine Rolle bei den Esten?
Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden Ländern. In Deutschland fragt man, was sind die Risiken und in Estland fragt man sich, was sind die Chancen, ne? Also insgesamt fühlen die Menschen sich da in ihrer digitalen Gesellschaft schon relativ sicher, was auch daran liegt, dass die ganz clever vorgehen. Die Daten von einzelnen Personen, die werden nämlich überall verteilt auf unterschiedlichen Servern gespeichert, sodass Hacker niemals Zugriff auf dein gesamtes Profil bekommen. Und ich kann eben auch selber online nachgucken in meinem eigenen Portal, wer sich meine Daten gerade anschaut, welches Finanzamt auf welche Bankdaten zugreift, welcher Arzt meine Gesundheitsakte nochmal anschaut. Also die Esten haben das Gefühl, sie können das gut kontrollieren und natürlich hatten sie auch noch nicht den riesengroßen Skandal bisher, der sie jetzt irgendwie erschüttert hätte.
Datenschutz ist echt ein großes Thema bei uns. Juris Mutter hatte mir auch erzählt, dass das mit dem Online-Klassenzimmer erstmal deswegen schwierig war, weil viele Eltern die Datenschutzerklärung noch nicht ausgefüllt hatten und die dann noch nachliefern müssen. Das ist schon eine schwierige Sache. Datenschutz ist natürlich wichtig, in der Umsetzung bei uns aber häufig auch sehr bürokratisch.
Wir sind also nicht das Musterland, was Digitalisierung in der Bildung angeht, aber auch in Deutschland gibt es Vorreiterinnen in dem Bereich, Vorreiterinnen bei digitaler Bildung. Uta Haugtum, die haben wir ja vorhin schon gehört. Verena Pauster ist eine andere. Sie ist eine Startup-Gründerin. Ihre Unternehmen machen zum Beispiel Spiele-Apps für Kinder oder bieten Fortbildungen an für Lehrerinnen und Lehrer zum Thema Digitalisierung. Und ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie sie sich denn eine perfekte digitale Bildungswelt in der Schule in der Zukunft vorstellt.
Also ich glaube, es ist gar nicht der Anspruch, dass alles plötzlich digital sein muss, sondern digital muss da eingesetzt werden, wo es ein Mehrwert für Lehrer und Schüler ist. Und das ist besonders der Fall bei Themen wie individuellem Lernen, bei verschiedenen Sprachkenntnissen, aber auch bei verschiedener Lerngeschwindigkeit von Kindern. Also gerade im Matheunterricht weiß man, gibt es die einen, die lernen das ganz schnell, die anderen brauchen länger. Und da können digitale Geräte sehr gut unterstützen. Das heißt, mein Zukunftsbild ist, dass jedes Kind in der Schule ein Gerät hat, nicht sein eigenes. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Und die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer in der Lage ist, alle Geräte gleichzeitig anzusteuern und zu sagen, jetzt ist Matheunterricht, ich habe euch die Aufgaben auf euer Tablet gespielt. Wenn ihr Fragen habt, gehe ich rum, damit der Lehrer erstmalig überhaupt in der Lage wieder ist, sich sozusagen dem 1:1 Unterricht zu widmen und nicht einfach nur vorne mit der Stoffvermittlung beschäftigt zu sein.
Das heißt, wie muss ich mir dann so einen Schulalltag vorstellen? Wie geht der los und wie hört der auf?
Also ich würde mal sagen, von dem Alltag ist das gar nicht so anders. Jetzt natürlich bietet es die Möglichkeit, in diesen Fällen wie jetzt gerade nahtlos auf Homeschooling zu switchen, was eben im Moment überhaupt nicht möglich ist. Aber der Alltag in der Schule sähe eigentlich so aus, dass man digitale Geräte als eine Art Querschnittsdisziplin in jedem Unterrichtsfach mit reinnimmt. Also nehmen wir mal den Sachkundeunterricht, wo Ozeane durchgenommen werden. Da kann man dann ein E-Book createn zu Ozeanen, Videos einbinden, Text, Bilder, die danach per Beamer an die Wand schmeißen und seinen Klassenkameraden zeigen, aber auch als Film online hochladen oder an andere schicken. Also es geht darum, digitale Geräte als Werkzeuge für die Kinder verständlich zu machen. Im Moment sind das eher Gameboys, Konsumgeräte. Und das muss die Schule, glaube ich, anders belegen.
Sie sagen auch, die Kinder sollten nicht mit ihren eigenen Geräten dann in dieses digitale Klassenzimmer eintreten. Warum nicht?
Es ist unfassbar schwierig, verschiedene Betriebssysteme, iOS versus Android, verschiedenartige Speicher. Der eine hat das Passwort zum Runterladen von Apps, der nächste hat es nicht. Parallel haben die Kinder dann eben doch nicht den Flight Mode an, sondern es laufen WhatsApp und Snapchat und TikTok mit. Also es ist, man kennt es von zu Hause, es ist eh schon sehr schwer, die Aufmerksamkeit der Kinder zu bekommen, wenn das Gerät in der Hand ist. Und das ist nochmal unfassbar viel schwerer, wenn jeder sein eigenes Gerät in der Hand hat. Deswegen muss es ganz klar, muss es Schulgeräte geben. Und da gibt es dann eben auch Classroom Manager. Da kann der Lehrer vorne auf seinem Master Tablet sozusagen sehen, wer ist alles in meiner Klasse, wer ist alles online, kann die Aufgabe an alle gleichzeitig ausspielen, kann aber auch den Bildschirm gleichzeitig schwarz machen. Und diese Tools braucht es einfach, damit Unterricht überhaupt möglich ist.
Was kann denn digitale Bildung, was die Bildung jetzt nicht kann? Was ist denn der große Vorteil oder die Vorteile aus Ihrer Sicht in diesem Szenario?
Ich gebe mal ganz konkretes Beispiel. Ein Stop-Motion-Film ist wie ein digitales Daumenkino. Da kann man im Team gut arbeiten, man denkt sich ein Thema aus, man nimmt dazu selbstgebastelte Männchen, Lego-Männchen, Playmobil, was auch immer, und stellt eine Szene nach, welche man sich auch immer ausdenkt. Das kann auch eine Schulszene sein, dass man den anderen Kindern Mathe erklärt. So einen Film machen zu können, ihn schneiden zu können, mit Musik hinterlegen, einen Titel sich auszudenken, ein Storybook zu schreiben. Da werden ganz verschiedene Kompetenzen aus unterschiedlichen Fächern angesprochen. Das ist aber nichts, was man auch offline machen könnte. Und ich glaube, darum geht es, dass wir sowas wie Photoshop, es gibt ganz tolle Arten, Kindern frühzeitig Grafikdesign am Computer beizubringen. Es geht darum, Recherche machen zu können, falsche News von echten zu unterscheiden. Also all diese Sachen von Medienkompetenz über diese Digitalwerkzeuge als Werkzeuge zu benutzen, das ist aus meiner Sicht das Ziel von digitalem Unterricht, denn das wird die Lebensrealität sein, in die die kommen, wenn die 18 sind und die Schule verlassen.
Sie spricht viel von unterschiedlichen Tools und Apps, die stellen am Ende Unternehmen her. Und das ist dann natürlich auch ein Geschäftsmodell.
Ja, ist ja bei Büchern aber ganz genauso.
Ja klar, Lehrbuchverlage gibt's auch. Ich habe mit Medienforscher Ralf Lankau gesprochen. Der findet, es gibt trotzdem einen Unterschied.
Wenn Sie Lehrbücher entwickeln und vom Kultusministerium genehmigen lassen und in die Schulen geben, gehen keine Schülerdaten zurück. Alles, was Sie online machen, generiert Schülerdaten. Aus diesen Schülerdaten werden Lernprofile generiert, Persönlichkeitsprofile, weil dort die Aktionen protokolliert werden, die Häufigkeit, die Reaktionsschnelligkeit, die Stressresistenz, diese ganzen Dinge werden protokolliert. Das heißt, Sie haben sehr genaue Profile über die Lernerinnen und Lerner, die dann wieder in die Programme einfließen.
Ja, und warum ist das jetzt schlecht? Ich meine, Lernangebote werden dadurch ja wirklich individuell zugeschnitten auf das einzelne Kind.
Ja, sicherlich, also keine Frage. Aber Ralf Lankau sieht da eher die Gefahren. Er sagt, das führt dazu, dass die Daten der Kinder zu Geld gemacht werden könnten. Und er kritisiert, dass Lernen ohne Anwesendsein, also nicht in einer Gruppe, wie das sonst in der Schule ist und wie man das jetzt in Corona-Zeiten einfach nicht machen kann, auch sehr negative soziale Auswirkungen haben kann.
Die soziale Isolation ist das eigentlich Dramatische bei der digitalen Beschulung, weil sie kein soziales Umfeld haben. Das heißt, sie sind an der Maschine sozial isoliert, sie sind an sich atomisiert. Sie werden darauf konditioniert, das zu tun, was ihnen die Maschine vorgibt. Und sie werden letztendlich dazu erzogen, zu funktionieren nach dem Softwaresystem. Wenn Sie mit Kindern und Jugendlichen in der Schule arbeiten, dann wissen Sie, dass Kinder nicht immer funktionieren, sondern dass sie alle möglichen Dinge im Kopf haben und sich Auszeiten nehmen oder Dinge machen, die nicht zum Unterricht gehören. Dieses ganze soziale Miteinander, sich necken und spielen und gucken und Auszeiten nehmen, all das fällt weg.
Und es ist natürlich auch ein Problem, wenn Kinder zu Hause sind, dann müssen die Eltern teilweise die Lehrerrolle übernehmen und die Kinder betreuen. Das sieht man ja auch bei Juri, da ist immer jemand dabei. Und weil Frauen öfter in Teilzeit arbeiten, sind es aktuell auch häufiger die Frauen, die dann zu Hause bleiben und diese Betreuungsrolle übernehmen.
Wobei man ja aber auch sagen muss, Corona ist jetzt, also hoffentlich, ein Ausnahmezustand und keine von unseren Digitalexpertinnen, mit denen wir gesprochen haben, will, dass das zum Normalzustand wird, dass man die ganze Zeit von zu Hause lernt. Das soziale Element, also dass man wirklich zusammen ist beim Lernen, das ist ganz wichtig, das haben uns alle gesagt.
Klar, ich will auch nicht mein ganzes Leben im Homeoffice verbringen.
Ich auch nicht. Ich bin schon froh, dass wir jetzt miteinander sprechen.
Jetzt haben wir uns die Schule der digitalen Zukunft genauer angeschaut. Lass mal auf den Uni-Bereich gucken. Wie kann da digitale Zukunft aussehen?
Ja, einer, der sich da viel mit beschäftigt hat, ist Christian Spannagel. Der ist Matheprofessor an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Der hat vor 10 Jahren mal angefangen, einfach seine Vorlesungen aufzunehmen und auf YouTube zu stellen, weil er gesagt hat, die Zeit, die wir zusammen haben in einem Raum, die kann man auch sinnvoller nutzen, als dass ich das erzähle, was ich in den Jahren vorher auch schon erzählt habe. Also wenn wir zusammen sind, dann sollten wir lieber Wissen austauschen, Fragen und Antworten machen. Da sollte es echte Interaktion geben und die ist immer noch mal was anderes als das, was man in der digitalen Welt so kann.
Es kann sich natürlich in Zukunft auch dahingehend ändern, dass man sich in einem 3D-virtuellen Raum sich befindet, analog zum echten physischen Raum und der Unterschied immer weniger wird. Aber die Tatsache, dass man solche Fantasien hat, dass man im Digitalen diesen Unterschied zwischen Realität und Digitalität immer weiter reduziert, heißt ja auch im Umkehrschluss, dass die Realität, also der physische Raum, einen Mehrwert bietet, den man eigentlich ungern verlieren würde im Digitalen.
Deshalb hat er also seine Vorlesungen ins Netz gestellt, aber er hat auch relativ schnell gemerkt, dass das alleine noch nicht so ganz das Wahre ist.
Wenn man Studierende mal fragt, was sie alles tun, wenn sie den Auftrag haben, ein Video zu schauen, dann machen die alles Mögliche parallel. Facebook, Twitter, Social Media, irgendwas oder bis hin zu Kochen und so, ja. Und das heißt, sie nehmen das dann mehr beiläufig auf im Sinne von, es reicht, wenn ich es mal gehört habe.
Ja, das muss ich aus eigener Erfahrung zugeben, da ist was dran. Also Vorlesungen nachhören, das hat bei mir nie so wirklich funktioniert.
Na, bei mir auch nicht, auf jeden Fall. Deshalb ist Christian Spannagel mittlerweile ja dazu übergegangen, online vor einer Vorlesung Aufgaben zu stellen und ein bisschen Material dazu, damit die Studis die Aufgaben dann auch selber zu Hause lösen können. Aber auf jeden Fall, sie müssen selber vor der Vorlesung aktiv was machen, aktiv ihr Wissen anwenden. Da geht er auch in die gleiche Richtung wie Sebastian Truhn. Der ist Startup-Unternehmer im Silicon Valley. Der war mal Professor für künstliche Intelligenz an der Stanford University und Forschungschef bei Google. 2012 hat Sebastian Truhn so eine Art Online-Universität gegründet. Udacity heißt die.
Was heißt das denn genau, Online-Uni? Also was unterscheidet die von den Unis, die wir sonst so kennen?
Na, erstmal, da kann man studieren, egal wo in der Welt man sich gerade befindet.
Also wie bei so Fernunis?
Ja, schon, aber die haben auch ein ganz anderes Konzept von Lehre. Also erstmal lässt sich Udacity die Inhalte von Firmen generieren, weil Sebastian Truhn sagt, Tech-Firmen, die kennen sich im Tech-Sektor einfach am besten aus und es geht auch an seiner Online-Uni eben ums Programmieren und Data Science und solche Sachen. Und ich habe mit ihm dann auch drüber gesprochen und ihn gefragt, gibt's denn was, das am Online-Lernen besser ist als das, was man offline mit Anwesenheit so kennt?
Also da streiten sich die Götter, Herr Heberlein. Natürlich ist es schön, am Campus zu sein. Aber auf einer Vorlesung sind natürlich alle Studierenden gezwungen, gleichen Gedanken im gleichen Moment zu haben. Online ist das halt nicht mehr der Fall. Das ist halt wie bei Netflix oder YouTube, dass man sonntagsabends lernen kann, samstagsmorgens. Wir haben im Udacity-Bereich auch sehr viel mehr Projekte nach vorne gestellt. Also Übungen, wo die Studierenden selbst die eigenen Skills lernen, Probleme zu lösen und dann von individuellen Mentoren Feedback bekommen.
Wie testen Sie denn Ihre Studierenden auf Wissen? Wenn die am Ende zu Hause sind, können Sie ja jede Art von Hilfsmittel benutzen und abgucken, spicken quasi.
Wir testen unsere Lernenden auch letztlich mit Videokonferenz. Die müssen ihre Arbeit darlegen und erklären. Wir haben keine normalen Examen, wir mögen die nicht, sondern haben stattdessen Projektprüfungen, wo die Studierenden Projekte vorlegen müssen und dann uns erklären müssen, wie sie das gemacht haben.
Einige Lehrende stellen ja mittlerweile ihre Vorlesungen einfach online. Das ist ja auch eine Form von Digitalisierung. Gibt's das auch bei Ihnen an der Akademie?
Ja, wir haben festgestellt, dass so aufgezeichnete Vorlesungen super langweilig sind meistens und man keiner mehr Lust hat, 45 Minuten lang einem Video zuzuschauen, wie ein Professor auf der Bühne steht. Deswegen begrenzen wir unsere Videos auf maximal eine Minute.
Maximal eine Minute? Was kann man denn da lernen?
Im Grunde genommen ist eine Minute verdammt lang. Wenn man heute guckt, wie lange man sich typischerweise Videos anschaut auf Twitter oder Facebook oder YouTube, ist eine Minute relativ lang. Und damit können wir einen Dialog starten. Wir glauben ganz fest, dass man Gewicht nicht abnimmt, indem man anderen Leuten beim Sport zuschaut. Man muss das sozusagen selber machen. Deswegen glauben wir in Udacity, die ihre eigenen Finger bewegen müssen, Projekte lösen müssen und das der Hauptmodus des Lernens geworden ist.
Glauben Sie, dass Udacity schon das Ende der Entwicklung ist beim Thema digitale Bildung an der Universität oder geht da noch deutlich mehr?
Nein, ich glaube, dass wir gerade erst am Anfang sind, dass wir noch viel mehr Möglichkeiten haben. Und Udacity ist zwar gut, aber noch nicht so gut, wie ich das gerne haben möchte. Zum Beispiel, was wir in Udacity nicht sehr gut machen, ist adaptives Lernen, das Einstellen auf die individuelle Person. Wir haben immer noch relativ feste Curricula und das liegt daran, es ist sehr, sehr teuer, ein Curriculum aufzubauen. Und wir wollen immer an der Bleeding Edge sein, wir wollen immer das Neueste vom Neuesten haben. Am Ende, glaube ich, wird das Lernen so viel Spaß machen wie Videospiele. Wenn man sich gute Videospiele anschaut, das sind eigentlich Lernspiele. Man lernt Regeln, zum Beispiel bei Minecraft oder was immer das Videospiel ist, wie dieses funktioniert. Und man löst das Projekt, wie man sich da durcharbeitet. Und das macht einen Wahnsinnsspaß. Lernen macht Spaß. Und Online-Lernen wird am Ende sehr viel mehr Spaß machen als das klassische Universitätslernen.
Das heißt, am Ende muss Bildung so sein wie ein Computerspiel wie World of Warcraft.
Ja, und der Mensch ist geboren zu lernen. Wir wollen gerne lernen. Was bei uns passiert ist, durch die Schule, durch dieses militärische, heute ist Dienstagmorgen, jetzt müsst ihr alle Polynome faktorisieren. Durch diese Art von Schulung wird das Lernen einfach uninteressant. So wird das Lernen zum Zwang und nicht mehr zum Spiel. Und ich wünschte mir, dass wir es schaffen würden, mit digitalen Medien das Lernen so zum Spiel zu lassen, dass die Leute einfach, wir nennen das Binge-Learning, nicht mehr aufhören können zu lernen. Wir haben mindestens 10.000, 15.000 aktive Lerner im Moment in Udacity, nicht der größte Teil, ein kleiner Teil, die einfach nicht aufhören können zu lernen, denen das so viel Spaß macht, dass sie immer wieder zurückkommen.
Kann man das, diese Art von Lernen, die Sie gerade ansprechen, nicht aber auch mit anderen Mitteln schaffen? Muss man dafür online sein miteinander oder kann man das nicht auch in der klassischen Universität umsetzen?
Die große Schwierigkeit ist letztlich finanziell. Wenn ich mir einen persönlichen Mentor leisten darf, der mich regelmäßig individuell ausbildet, und wenn ich morgens müde bin, dann eben abends in mir lernt, dann macht das 1:1 Lernen wahnsinnig Spaß. Man merkt es bei Sportarten, wenn ich einen Trainer habe, der mich trainiert, besser Tennis zu spielen, das macht wahnsinnig Spaß. Aber wenn man halt 30, 40, 50, 100 Studierende gleichzeitig ausbilden muss, dann ist einem die Hände hinterm Rücken verbunden. Dann kann man eigentlich nicht mehr auf die Person eingehen.
Das klingt aber danach, als wenn man extrem viel Geld in die Hand nehmen muss, um dann jedem Studierenden in der Welt auch jemanden zur Seite zu stellen.
Und das haben wir in Udacity gelöst, das Problem. Wir haben unsere Mentoren, die sitzen in Brasilien, die sitzen in Südafrika, hochqualifizierte Personen, die in der Lage sind, den besten persönlichen Feedback zu geben und das sehr ökonomisch. Unsere Studiengänge kosten weniger als 5% von der typischen amerikanischen Uni und wir machen das im Moment, nach meiner Auffassung, in Udacity sehr, sehr viel besser als die besten amerikanischen Unis.
Digitales Lernen in diesem Modell verändert auf jeden Fall die Rolle von Lehrenden. In so einer klassischen Uni ist der Professor ja immer noch so eine Art Halbgott, um den sich alles dreht, sagt Sebastian Truhn. Und in seiner Zukunftsvision ist der Lehrende eher sowas wie ein persönlicher Coach, der die Studierenden dabei berät, wie sie am besten mehr Wissen kriegen.
Es kommt halt voll drauf an, wie man es umsetzt. Also der Medienforscher Ralf Lankau, der hält das gerade in Schulen für gefährlich. Er warnt davor, dass es zu einem Zwei-Klassen-System kommen könnte. Also, dass Eltern, die Geld haben, ihr Kind auf eine Privatschule schicken, wo man sich noch so einen echten Lehrer oder eine Lehrerin leistet. Und die kein Geld haben, die schicken ihr Kind dann auf eine vollautomatisierte Schule. Da loggen sich die Kinder morgens ein, durchlaufen verschiedene Workstations. Da sind Lehrkräfte im Prinzip nur noch zur Aufsicht da. Das befürchtet Ralf Lankau.
Jetzt haben wir lange drüber gesprochen, wie digitale Bildung in Deutschland in der Zukunft aussehen könnte. Sophie, lass uns das nochmal zusammenfassen. Was wären die Extremszenarien, die am Ende dabei rauskommen könnten? Also, dass wir alle nur noch online lernen in der Schule oder in der Uni, das ist nicht realistisch. Das haben uns alle Expertinnen und Experten gesagt. Aber es könnte ja schon dazu kommen, dass sehr viel mehr Kinder und Studierende in Zukunft online von zu Hause aus lernen.
In dem einen Extrem könnte das bedeuten, bei Schulkindern müssen sich Eltern um die Betreuung kümmern und weil Kinder und Jugendliche nicht mehr gemeinsam in Klassenzimmern lernen, kommen Sozialkompetenzen zu kurz. Kinder haben viel mehr Konzentrationsprobleme, weil sie dauernd am Bildschirm hängen. Digitales Lernen könnte in diesem Fall auch heißen, wir verkaufen unsere Daten an Unternehmen und die Daten sind nie wirklich sicher. Was auch möglich ist, Schulen werden vollautomatisiert. Kinder lernen dort an Workstations. Lehrer, die beaufsichtigen die nur noch. Wer noch analogen Unterricht, so mit richtigen Lehrern und Lehrerinnen will, der muss dafür ordentlich was zahlen. Viele Lehrer gibt es in Deutschland in diesem Extremfall sowieso nicht mehr, weil Online-Tutoren aus dem Ausland viel günstiger sind.
Okay, das war jetzt das eine Extremszenario. Es könnte ja aber auch ganz anders laufen. Wir digitalisieren Bildung dort, wo es wirklich einen Mehrwert bringt. Online-Tools machen Spaß, die vermitteln Wissen und fördern Kreativität. Sie ergänzen den persönlichen Austausch, aber sie ersetzen ihn nicht. Im besten Fall nutzen wir digitale Tools nicht als Selbstzweck, sondern um damit was Neues zu verstehen und zu erschaffen. Also Kinder drehen zum Beispiel selber Lernvideos oder lernen zu programmieren. Sie erfahren gleichzeitig also was über Inhalte und über die Technik. Den Datenschutz, den kriegen wir so hin, dass Innovationen nicht aufgehalten werden und unsere Daten trotzdem sicher sind.
Wie es am Ende kommt, das wissen wir natürlich nicht. Aber was wir wissen, das war es für diese Woche mit unserem Zukunftspodcast der Tagesschau mal angenommen. Wenn ihr Kinder habt, die jetzt zu Hause bleiben müssen, dann schaut doch mal bei den ganzen Angeboten der ARD. Da wird jetzt wegen Corona nochmal deutlich aufgestockt.
Gibt es zum Beispiel viele Videos, mit denen man was lernen kann, unter Planet Schule in der ARD Mediathek und unter dem Hashtag Twitter Lehrerzimmer gibt es ganz viele Ideen für Lehrerinnen und Lehrer, wie man Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus Aufgaben geben kann, wie man das Schulleben weiterlaufen lassen kann, weiter organisieren kann, auch in Zeiten von Corona.
Auch unter Schule daheim gibt es ganz viele Angebote fürs Lernen zu Hause, zu allen Fächern, für alle Klassenstufen.
Und jeden Vormittag kommt ab jetzt wegen Corona eine neue Folge von der Sendung mit der Maus, natürlich auch abrufbar in der ARD Mediathek.
Das war's von uns für diese Woche. Danke, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns gern, wie ihr es fandet. Am besten per Mail an malangenommen@tagesschau.de.
Die nächste Folge gibt's dann am kommenden Donnerstag. Für heute sagen wir Tschüss und bleibt gesund.
Macht's gut.